Guten Morgen. Au ja, Hingabe an Gottes Wort. Hingabe an das Alte Testament. Hingabe an die kleinen Propheten, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, wie der Habakuk. Ich möchte heute mit uns den Habakuk lesen. Es sind 3 Kapitel und es ist ein Juwel wieder mal im Alten Testament. Und wirklich, mein Herz schlägt auch dafür, dass wir wirklich anfangen, das Alte Testament genauso zu lieben wie das Neue. Und wenn du, ich weiß, dass einige, also das haben ja schon einige erzählt, oh, das Alte Testament ist jetzt nicht so das, was ich, so mein Favorite, was ich lese. Ich hoffe, dass heute wirklich wieder ein Stück mehr Hingabe kommt eben zum Alten Testament. Und sowieso, wenn du das Neue Testament liest, wenn du Matthäus liest, da wird so viel aus dem Alten Testament zitiert oder die ganzen Propheten dadurch eigentlich. Das Alte ist im Neuen ja auch drin. Heute geht es um den Habakuk. Der Habakuk, der hat einen ganz interessanten Namen. Seine Eltern, die riefen ihn, hey Umarmer, Umklammerer, komm her. Ja? Sein Name heißt Umarmer, Umklammerer. Und das ist so ein wunderbarer Name. Und wenn du heute nichts mitnimmst, wenn du nichts mehr weißt in 4 Wochen, dann hoffe ich, dass du dich an Habakuk erinnerst. Der Umarmer, der Umklammerer, dass du sagst, ich möchte heute ein Habakuk sein. Das, wenn das nur hängen bleibt, dann super. Wer war Habakuk? Der Habakuk, der war ein Prophet und lebte im Südreich, in Juda, während der Könige Josia und Joachim. Das war so gegen Ende die letzten Könige. 100 Jahre zuvor wurde das Nordreich Israel schon von den Assyrern erobert. Da fand dann eine riesen Deportation statt von den Juden. Und dieser Habakuk, der lebte praktisch eben 100 Jahre danach noch in Juda. Und die Könige, da war immer wieder ein König, der hat es wieder probiert, der hat wieder die Gebote von Gott aufrichten lassen und war Gott treu. Dann kam wieder der Götzendienst und da kam ein König wieder mit Joachim. Alles ging den Bach runter. Und dieser Habakuk, der lebte oder der wirkte zwischen 606 bis 582 vor Christus und ein Jahr später nur, nachdem der Habakuk diese Botschaft empfangen hatte, war auch die erste Deportation aus Juda, diese Wegführung der Judäer, der Israeliten nach Babylon. Da war ja im Prinzip der Daniel dabei, irgendwann war auch der Hesekiel dabei. Er war zeitgleich mit Daniel, Hesekiel und Jeremia. Und er und Jeremia, die blieben ja in Jerusalem. Genau, so. Und jetzt lesen wir den Habakuk. Wir fangen an mit Habakuk 1, 1 bis 4. Das ist die Klage des Habakuks über die Gottlosigkeit im eigenen Volk. Und seine Frage ist so, Gott, warum greifst du nicht ein? Botschaft, die dem Propheten Habakuk als Last offenbart wurde. Wie lange schreie ich schon zu dir, Jahweh, aber du hörst mich nicht. Ich rufe Hilfe und Gewalt, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Warum schaust du dem Verderben zu? Warum sehe ich nur Frevel und Gewalt, erlebe Zwietracht und Streit? Darum ist die Weisung erschlafft und das Recht kommt nicht mehr durch. Der Böse umstellt den Gerechten und so wird das Recht verdreht. Es lässt ihn verzweifeln, diese Situation in Juda. Er sieht, wie Korruption herrschen, wie Bestechung da ist, wie Gesetzlosigkeit da ist, wie Unterdrückung da ist. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und Habakuk versteht nicht, Herr, das ist dein Volk, wieso tust du nichts gegen diese Bosheit? Aber Gott antwortet ihm. Habakuk 1, Vers 5 bis 11. Gottes Antwort, ich greife ein. Pass auf. Die Chaldäer, also die Babylonier, sie kommen. Seht euch unter den Völkern um, staunt und erstarrt. In eurer Zeit geschieht etwas, das ihr nicht glauben würdet, wenn es jemand erzählt. Seht her, ich stachle die Chaldäer auf, das grausame, ungestüme Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Ein schreckliches und furchtbares Volk, das sich selbst sein Recht herausnimmt und seine Hoheit bestimmt. Schneller als Leoparden sind seine Pferde und wilder als hungrige Wölfe. Seine Pferde und Reiter stürmen heran, sie kommen aus der Ferne. Wie Geier fliegen sie herbei und stürzen sich auf den Fraß. Sie sind entschlossen zu roher Gewalt, ihre Blicke vorwärts gerichtet. Gefangene schaufeln sie ein wie Sand. Mit Königen treiben sie Spott, Würdenträger sind ihr Gelächter. Über jede Festung lachen sie nur, sie schütten einen Wall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter. Wie der Sturm fegen sie dahin und machen sich schuldig, denn ihr Gott ist ihre eigene Kraft. Krass, Gott antwortet auf Habakuks Frage ganz klar. Er hat einen Plan, es ist was in Vorbereitung. Die Babylonier, sie werden kommen. Er wird die Babylonier als Gerichtswerkzeug für Juda einsetzen. Er sagt, in eurer Zeit geschieht etwas, das ihr nicht glauben würdet, wenn es jemand erzählt wird. Und ja, die Menschen haben das eigentlich nicht geglaubt, aber sie haben es erlebt, nach und nach erlebt, was dann passiert ist. Nämlich das Königreich, es wurde von den Babyloniern eingenommen. Der König Nebukadnezar kam und er war schrecklich und gewalttätig. Und wir lesen das in den Königen und Chroniken. Das ist so spannend, wenn man diese Geschichten liest über diese Könige und wie dann Gott es zugelassen hat, dass die Babylonier kommen. Sie haben es mit eigenen Augen dann gesehen. Sie haben gesehen, erlebt, wie die jahrhundertalte Weltmacht Ägypten eingenommen wurde. Auch sie wurde zerstört. Sie haben mitbekommen, wie Ninive, diese assyrische Hauptstadt, diese Großmacht, sie wurde geplündert und sogar zerstört, dass man Ninive nicht mehr gefunden hat, weil die Babylonier, die haben alles eingenommen und sie wurden die stärkste Weltmacht. Das haben sie erlebt. Ja. Und wenn das ihnen jemand erzählt hätte, sie hätten es nicht geglaubt. Dann sagt Gott, wie der Sturm fegen sie, also die Babylonier, dahin und machen sich schuldig, denn ihr Gott ist die eigene Kraft. Babylon war stolz auf seine Macht, auf seine Militärmacht. Sie waren hochmütig, sie haben eingenommen, sie hatten Menschen unter sich, was sie auch wollten, und sie vertrauten auf ihre Macht. Und Gott hat es gesehen. Und dann kommt Habakuk wieder. Jetzt hat er noch eine größere Klage an Gott. Habakuk 1, Vers 12 bis 2 bis 1. Er klagt über das Leid der Gottesfürchtigen. Ja, da waren ja noch Gerechte in Juda. Und überhaupt, warum lässt du zu? Du holst jetzt diese gottlosen Babylonier, die Chaldäer, die sind ja noch viel schlimmer als dieses gottlose Juda, das ist dein Volk. Und durch dieses Volk, das bringst du jetzt rein, im Sinne von, es steht nicht da, aber so zwischen den Zeilen, das habe ich mir aber jetzt anders gedacht, wie das läuft. Ja? Und dann, diese Klage bringt er dann vor Gott. Bist nicht du, Jahweh, schon immer mein heiliger Gott? Wir werden doch nicht sterben. Du hast sie wohl nur zum Gericht eingesetzt, Jahweh. Du, unser Fels, hast du sie nur zur Züchtigung bestellt? Du hast so reine Augen, um Böses mit anzusehen. Du schaust nicht bei Misshandlungen zu. Warum lässt du dann diese Räuber gewähren? Warum schweigst du, wenn der Gottlose den Gerechteren verschlingt? Warum behandelst du Menschen, als wären sie Fische im Meer oder kriechendes Getier, das keinen Herrscher hat? Er holt sie alle mit der Angel herauf, er schleppt sie mit Netzen davon, er sammelt sie in sein Geflecht und jubelt über den guten Fang. Deshalb opfert er seinem Netz, bringt Rauchopfer für seinen Garn, denn durch sie hat er reichen Gewinn und ein üppiges Mahl. Soll er darum sein Netz leeren, ohne Erbarmen Völker hinmorden? Und dann kommt er zum Schluss. Ich will auf meinem Posten stehen, will auf den Wachturm mich stellen, will spähen, um zu sehen, was er sagt, was er auf meine Klage entgegnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich erinnert so dieses Gespräch zwischen Habakuk und Gott ganz stark, auch an Hiob, so ein bisschen so diese Klage, diese Offenheit, ich finde es begeisternd. Habakuk ist schockiert, dass Gott dieses Volk einsetzen will, das doch so an Bösartigkeit Juda übertraf. Und Habakuk ist gespannt darauf, wie Gott antworten will. Deswegen stellt er sich da auf diese Mauer, auf seinen Beobachtungsposten, um Ausschau zu halten, was kommt jetzt da zurück. Und die Antwort, die lässt nicht lange auf sich warten. Habakuk 2, Vers 2 bis 20, Gott antwortet. Hör mal zu, die Chaldäer, sie bleiben nicht straflos. Ja, du machst ja umsonst Sorgen. Meine heilige Gerechtigkeit wird kommen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist so ein Satz aus Habakuk. Wahrscheinlich haben das die meisten schon gehört, auch von der Reformation. Auf jeden Fall gibt Gott Antwort. Jahweh gab mir Antwort und sagte, schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafeln, dass man es geläufig lesen kann. Denn was du schaust, gilt zur bestimmten Zeit. Es weist aufs Ende hin. Es täuscht dich nicht. Und wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn es kommt bestimmt. Es bleibt nicht aus. Sieh, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist. Doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Ja, tückisch ist der Wein. Der Mann wird übermütig und kommt nicht ans Ziel. Auch wenn er den Rachen aufsperrt wie die Totenwelt. Wenn er unersättlich ist wie der Tod. Auch wenn er alle Völker zusammentreibt und alle Nationen um sich vereinigt. Werden nicht alle diesen Spruch auf ihn machen, ihn mit spitzen Worten und Rätseln verhöhnen? Man wird sagen, wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört, der sich hohe Pfänder geben lässt. Wie lange will er es treiben? Plötzlich stehen deine Gläubiger vor dir, deine Bedränger erwachen und du wirst ihre Beute. Du hast viele Völker ausgeraubt, jetzt plündert dich der Rest der Völker aus. Denn du hast Menschenblut vergossen, dem Land Gewalt angetan, den Städten und ihren Bewohnern. Wehe dem, der unrechten Gewinn macht, zum Verderben für sein Haus, der hoch und oben sich ein Nest anlegt, unzugänglich, um sich so vor Unheil zu schützen. Zur Schande für dein eigenes Haus plantest du die Vernichtung vieler Völker. Damit hast du dein Leben verwirkt. Da schreit der Stein aus der Mauer und der Sparren im Gebälk gibt dem Antwort. Wehe dem, der eine Stadt mit Blut erbaut, der eine Ortschaft auf Unrecht gründet. Seht, es kommt nicht von Jahweh, dem Allmächtigen, dass Völker sich fürs Feuer plagen, Nationen sich abmühen für nichts. Denn die Erde wird vom Erkennen der Herrlichkeit Jahwehs erfüllt sein, so wie das Wasser das Meer erfüllt. Wehe dem, der anderen zu trinken gibt und ihnen berauschendes Gift beimischt, der sie so betrunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Du hast dich an Schande gesättigt, nicht an Ehre. So trink nun auch du und zeig deine Vorhaut. Der Becher in Jahwehs Hand kommt jetzt zu dir und die Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Die Gewalttat am Libanon wird dich erdrücken, die Misshandlung der Tiere dich zerschmettern, denn du hast Menschenblut vergossen, dem Land Gewalt angetan, den Städten und ihren Bewohnern. Was nützt ein Götterbild, das ein Bildhauer macht, ein Gussbild und ein Lügenorakel? Wie kann der Bildner auf sein Gebilde vertrauen, den stummen Götzen, den er selber machte? Wehe dem, der zum Holz sagt, erwache, und zum stummen Stein, wach auf. Kann der Götze ihn unterweisen? Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch Geist und Atem hat er nicht. Aber Jahweh ist in seinem heiligen Palast. Alle Welt schweige vor ihm. Gottes Antwort kommt prompt, ja. Und er sagt zu Habakuk, schreib's auf, dass man das immer und immer wieder lesen kann, was ich vorhabe. Und er sagt zu ihm, denn was du schaust, gilt zur bestimmten Zeit. Es weist auf das Ende hin, es täuscht dich nicht. Das heißt, er muss eine Langzeitperspektive einnehmen. Und wir wissen, ja, das Ende hier, es weist auf die Offenbarung, es weist wirklich auf das Ende hin. Und auch wir brauchen eine Langzeitperspektive, vielleicht weniger als unsere Geschwister noch vor 200-300 Jahren, klar. Aber auch da, ja, wir schauen nach vorne. Und Gott offenbart in dieser Antwort seine Grundsätze zur Gerechtigkeit. Er sieht doch, was die Babylonier für ein Volk ist. Nur man sieht es doch durch die ganze Geschichte durch, gerade wenn man die Richter liest. Gott setzt so oft ein anderes Volk ein, um sein eigenes Volk zu disziplinieren. Das macht er doch so. Eigentlich hätte es Habakuk wissen müssen, ja, dass es nicht das Volk das Bessere war und weil das Volk jetzt so gut ist, dann bringt er das jetzt nach Jerusalem rein. Ja, so war es doch nicht. Gott sieht doch die Ungerechtigkeit. Das heißt doch nicht, dass er gut findet, was die tun, nur weil er das zulässt. Weil Gott verändert sich nicht. Er hat eine ganz klare Haltung gegenüber Ungerechtigkeit der Menschen. Und kein Unrecht bleibt unvergolten. Ich finde es so stark, wenn wir jemand unserem Schuldigen vergeben, dann heißt es nicht, deine Schuld ist jetzt, komm, ist vergeben und vergessen, die ist jetzt absolut geklärt, ja, da musst du nicht dafür gerade stehen. Nee, wenn ich dem anderen vergebe, dann entlasse ich ihn aus dem Gefängnis, merke dann am Schluss, ich war der, der gefangen war eigentlich. Aber der andere, die Schuld bleibt ja bestehen, ja, da wird ja nicht einfach eine Ungerechtigkeit, Schwamm drüber und weg. Das ist so wichtig. Aber diese vollkommene Gerechtigkeit, das kommt heraus, die wird eigentlich erst bei der Wiederkunft von Jesus vollkommen sichtbar in seinem Reich der Gerechtigkeit. Und ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, da gibt es in Matthäus, ja, steht, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und sie werden satt werden. Es kommt eine Zeit, wo wirklich völlige Gerechtigkeit herrscht. Und da können wir das, das ist gut. Sieh, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das heißt, die Gottesfürchtigen, sie werden überleben und er wird die Gerechten beschützen. Aber die Gottlosen, sie werden leiden, das sagt Gott da ganz klar. Und er sagt, der Antwort kommt auch raus, hey, euer Leben ist gesichert. Ordnet euch unter diese Herrschaft der Babylonier und ihr werdet nicht sterben. Das hat er so klar gesagt. Ja, ich habe euch nicht fallen gelassen. Glaubt an mich und ihr werdet dieses Gericht durch die Babylonier, ihr werdet überleben. Wenn man die Geschichte liest, gerade in Jeremia, der Jeremia war ja der Prophet, der bis zuletzt da in den Stadtmauern war und gefangen war, und dann haben sie den Jeremia gefragt, dieser Überbleibsel, diese Zuständigen für Jerusalem, haben ihn gefragt, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir flüchten nach Ägypten? Sollen wir hier bleiben? Was sagt Gott dazu? Und Jeremia sagt ganz klar, bleibt hier, ordnet euch unter, geht unter diese Herrschaft der Babylonier und ihr werdet überleben. Ja, was haben sie getan? Das hat doch Gott hier versprochen, ganz klar. Was haben sie getan? Nee, wir hauen ab nach Ägypten. Haben den Jeremia auch noch mitgenommen, gefangen genommen. Und Gott hat ihnen durch Jeremia gesagt, wenn ihr das tut, wenn ihr abhaut, ihr werdet sterben in Ägypten. Und genauso war es alles dann gestorben, auch der Jeremia. Sie haben sich leider anders entschieden. Und dann der Habakuk, der bekommt die Antwort und dann bleibt ihm nur noch eins, das Amen. Ja, er kann nur noch Amen dazu sagen. Amen heißt ja, es ist wahr. Er hat einen Ausblick bekommen auf die Erscheinung des Herrn zum Gericht und das bringt ihn direkt in einen Lobpreis. Und dann steht da ein Gebet des Propheten Habakuk auf, wie immer das mal jetzt ausspricht, Schick Jonot oder so. Auf jeden Fall ist das ein Hinweis auf eine Melodie oder eine musikalische Begleitung. Es ist ein Lied, was jetzt kommt. Deswegen auch so ein bisschen anders aufgeschrieben. Yahweh, ich habe deine Botschaft bekommen. Was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren, mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Gott kommt vom Teman her, der Heilige vom Parangebirge. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde. Ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht, Strahlen gehen von ihm aus. Darin verbirgt sich seine Macht, vor ihm her zieht die Pest, die Seuche folgt ihm nach. Tritt er auf, dann bebt die Erde, blickt er hin, dann zittern die Völker. Da bersten die ewigen Berge, versinken die uralten Hügel. So schreitet er seit jeher hin. Niedergedrückt vor drohendem Unheil erzittern die Hütten in Kuschan und in Midian die Decken der Zelte. Ist dein Zorn gegen die Flüsse und Ströme in Brand, Yahweh? Richtet sich dein Grimm gegen das Meer, das du heranstürmst auf deinen Pferden und deinen siegreichen Wagen? Deinen Bogen machtest du frei, deine Pfeile sind von Drohworten begleitet. Du spaltest die Erde, Ströme brechen hervor. Bei deinem Anblick bleiben die Berge tosender Beben die Berge, tosender Regen prasselt hernieder. Die Urflut brüllt auf, ihre Wogen türmen sich. Sonne und Mond verstecken sich im Haus, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und ein blitzender Speer glänzt. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerstampfst du die Völker. Du ziehst aus, um dein Volk zu retten, um deinen Gesalbten zu helfen. Vom Haus des Gottlosen zerschmetterst du den First, entblößt es bis auf den Grund. Du durchbohrst ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf, seine Anführer rannten davon. Sie wollten mich im Übermut zerstreuen, den Elenden im Versteck verschlingen. Du stampfest mit deinen Pferden ins Meer durch die Brandung gewaltiger Wasser. Ich zittere am ganzen Leib, als ich es hörte. Ich vernahm den Lärm und schrie, der Schreck fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Nun warte ich auf den Tag der Bedrängnis für das Volk, das jetzt gegen uns zieht. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht, aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Dennoch will ich jubeln über Yahweh. Ich will mich freuen über den Gott meines Heils, denn Yahweh, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher in die Berge beschreiten, zum Vorsingen mit Saiteninstrument. Habakuk lobt Gott, weil er seine Fragen beantwortet hat. Er weiß jetzt, Gott steht über allem, das Böse wird nicht für immer siegen. Ihm ist bewusst, ja, er kann vielleicht jetzt noch nicht das Wirken Gottes so wirklich erkennen, so bis zum Letzten, aber Gott greift ein und immer zur rechten Zeit. Habakuk akzeptiert Gottes Willen und bittet gleichzeitig um Hilfe und Erbarmen. Und das dritte Kapitel von Habakuk, das ist so anders als die davor, als diese Klagen. Es ist ein reiner Lobpreis, es ist ein Loblied, es ist ein Siegeslied, ja, über den Glauben. Klage und Zweifel weichen, Vertrauen und Glaube kommen. Ja, und der Habakuk hat einen neuen Blick bekommen für erstens Gottes Tun in der Weltgeschichte, was das alles zusammen, Mann, der hält ja alles zusammen, und auch er bekommt, das beschreibt das so poetisch, ist uns ein bisschen fremd so, finde ich die Sprache, aber mir war es trotzdem wichtig, den ganzen Habakuk mal vorzulesen, ja, nicht nur einzelne Verse rauszurupfen, was wir immer so gerne machen mit der Bibel. Wir können ruhig mal ein ganzes Buch auf einmal lesen. Nicht schlimm. ihm wird so klar in der ganzen Beschreibung Gottes Macht und Hoheit. Er steht über allem. Er ist der Richter der Nationen. Er ist der Retter der Nationen. Dieser Gott, der wiederkommen wird. Und ich finde es ein Juwel, ich finde es wirklich ein Juwel, dieser Habakuk. Aus dem können wir so viel lernen. Was können wir denn daraus lernen? 7 Dinge habe ich gefunden, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die für uns wichtig sind. Erstens, wir können ein Habakuk sein, ja, der sich an Gott klammert. Der Name Umklammerer, er klammerte sich in seiner Not an diesen Gott. Er suchte das Gespräch zu diesem Gott. Und wir sollen auch eben Habakuke sein. Ja, diesen Gott umklammern, ich halte fest. Ja, in Psalm 91, Vers 14, da steht, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Klammern, das ist sowas Enges, sowas Verbundenes. Ich lasse da nicht mehr los, ja. Und Gott, der hat es gern, der ist ein Gott, der nahe ist. Ich meine, deswegen hat er doch seinen Sohn gesandt, damit der Weg frei ist zu ihm, diesem Vater. Er will doch deine Nähe, er will's. Und durch den Heiligen Geist lebt er sogar in uns. Ich weiß nicht, ob der das auch mal so, mir ist es mal plötzlich so, das näher geht ja gar nicht. Also in mir, ja. Ist ja so nah, wie ich mir vielleicht selber gar nicht bin. Also, wisst ihr, was ich meine? Wir können diese tiefe Beziehung leben und das ist Vertrautheit. Die Frage ist, wie sieht deine Kommunikation mit Gott aus? Ist sie vertraut? Und ich habe mal das Beispiel gehört von jemand, der hat so erzählt, ja, wie deine Kommunikation mit Gott ist oder wie du vertraut mit ihm bist, das kann man gut vergleichen mit, wenn ich im Auto zum Beispiel fahre, ich fahre da rum und dann sehe ich einen Anhalter, nehme den mit, total fremder Mann, der steigt ein und dann fahren wir vielleicht 3 Stunden. Vielleicht mal ein bisschen Smalltalk, aber es kommen Zeiten, da redet keiner was. Und mit Fremden kann das ziemlich unangenehm sein. Man hat ständig das Gefühl, oh, jetzt muss ich doch was sagen, oh, es ist eine peinliche Stille. Vielleicht kennt ihr das. Und dann gibt es aber auch Autofahrten, vielleicht mit einem Partner, ihr seid vertraut, ihr seid 3 Stunden unterwegs und von den 3 Stunden redet ihr 2 Stunden nichts und es ist trotzdem richtig schön. Ihr genießt euch, der andere ist da, man ist vertraut, man muss nicht reden, weil es einfach so schön ist auch, ohne reden. Und so kann es mit Gott sein, wir können einfach vor ihn kommen. Wir sind einfach vertraut, ja, es muss keine peinliche Stille sein. Die Frage, wie geht's dir denn, wenn du einfach mal still bist? Keine Medien, nichts neben dir, es ist pure Stille, du und Gott alleine. Reicht's dir nach einer Minute, weil hältst du es vielleicht nicht aus, diese Stille, vielleicht auch, was da alles kommt? Bist du vertraut mit diesem Gott? Und das wünscht er sich, dass wir in einer Vertrautheit zu ihm kommen, dass du das aushältst, dass du seine Nähe immer lieber hast. Der zweite Punkt, Vertrauen trotz Zweifel. Ja? Weil bei Zweifel besteht die Gefahr, dass man auch verzweifelt, ja, an Gottes Wegen, dass man sie in Frage stellt. Aber wir können uns dafür entscheiden, dass wir uns im Vertrauen an diesen Gott klammern. Ja? Und den Satz ist nicht von mir, den habe ich irgendwo gelesen. Nicht im Loslassen liegt die Lösung, sondern im Festhalten. In dem Fall. Oft ist es gerade andersrum. Ja? Aber in dem Fall, die Lösung ist Festhalten, ja, trotz Zweifel. Der dritte Punkt, Fragen stellen statt Unglauben verbergen. Habakuk hatte viele Fragen und er suchte eine Antwort drauf. Und wir können auch lernen, Gott Fragen zu stellen. Und wir dürfen auch Antworten erwarten, zum Beispiel aus Gottes Wort, aus der Bibel. Nicht im Sinne, das habe ich vor kurzem auch von irgendjemandem gehört. Ja, also ich lese die Bibel so, das ist so wie eine Adlertechnik, da mache ich einfach auf und dann ist es genau das Richtige und das geht mir immer so. Aber es ist doch so, wenn wir die Bibel lesen, dann können wir doch rechnen, dass er uns begegnet, dass er zu uns spricht. Und er spricht doch auch. Das ist ja doch auch schon gegangen, dass plötzlich der Vers plötzlich in einer 60-Punkt-Schrift war, ja, statt so groß wie die Bibel geschrieben ist. Einfach, weil es rausgestochen ist, weil Gott mit dir redet. Also wir können von ihm erwarten, dass er antwortet durch sein Wort. Und Jesus selber ist das Wort, er begegnet uns doch. Gott antwortet auch direkt, ja, das erleben wir, wenn wir hörendes Gebet, wenn wir im hörenden Gebet sind, wenn Eindrücke kommen. Und ich habe da einen Tipp gelesen von einem Bibellehrer, der David Pawson, der hat geschrieben über das hörende Gebet. Für den Fall, dass jemand noch nie das Reden des Herrn gehört hat, bietet sich folgende Frage an. Herr, gibt es irgendetwas in meinem Leben, das dir nicht gefällt? Wenn man wirklich etwas von Gott hören will, sollte man ihn einfach diese Frage stellen. Und er gibt Antwort. Und statt seine Glaubensbeziehung zu Gott in Frage zu stellen, da klammert sich eben der Habakuk an Gott und stellt ihm Fragen. Und so soll es auch bei uns sein. Wir können auf der einen Seite, ja, wir können eine Haltung annehmen in Anklage. Warum lässt du das so und warum passiert mir das jetzt? Warum bin ich in der Situation, wie ich bin? Und das ist Unglaube eigentlich. Oder wir bringen die Dinge und sagen, ich verstehe es nicht, aber ich komme mit denen zu dir und ich klammer mich an dich fest mit meinem ganzen Bündel da hinten dran. Fragen stellen ist das Gegenteil von Unglauben verbergen. Und da steckt eben Ehrlichkeit dahinter, ja. Und ich glaube, es gibt so viele Christen, die sind Gott fremd, weil so viel Zweifel da ist, weil so viele Fragen da sind. Und sie wissen eigentlich kopfmäßig, doch, ich glaube ja, aber oh, da ist so vieles, was ich nicht verstehe. Und Gott, warum macht er das? Ist er wirklich gerecht? Wir dürfen wir dürfen unser Herz ihm ausschütten. Fragen stellen, ja. Und das macht doch dann die Nähe. Ja, wir sind Gott ehrlich gegenüber. Er kennt ja doch unsere Gedanken. Also egal, was jeder denkt, Gott sieht es doch sowieso. In Hebräer 4 steht, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes. Und in Sprüche 3, 32, da steht, denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den Aufrichtigen hatte er vertrauten Umgang. Und in der neuen Leben-Übersetzung steht, er schenkt seine Freundschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will das. Ich will das immer mehr. Ich will in Freundschaft mit diesem Gott leben, der in mir ist, an den ich mich klammern darf, der über allem steht, der Herr der Herren, der König der Könige. Der vierte Punkt, Geduld üben und sich auf Gottes Zeitplan verlassen. Ja? Nicht die Hoffnung verlieren. Der Habakuk, ja, der hatte den Eindruck, nichts passiert. Gott schaut einfach nur zu. Und er wünschte sich, dass Gott eingreift. Und er hatte, glaube ich, so eigene Vorstellungen. Gott, du könntest doch jetzt irgendwie eingreifen und dann wird alles wieder gut. Ja, Recht und Ordnung und alles bleibt, wie es ist, nur Umkehr halt. Ja, aber es kam ja anders. Und ja, ich habe so irgendwie so dran gedacht, ja, auch wir müssen manchmal Geduld üben, wenn wir Gottlosigkeit im Volk Gottes sehen, wenn wir Gottlosigkeit bei Gemeinden sehen, bei vielleicht in unserer Gemeinde, ja, wie geht es uns, wenn wir Gottlosigkeit bei Kindern Gottes sehen? Wenn wir mit geistlichem Missbrauch, mit Korruption unter Christen konfrontiert werden, mit Manipulation, wie geht es uns, wenn wir vielleicht aus einer Gemeinde gekommen sind, wo das war, oder wir kennen jemanden, der in so einer Gemeinde auch ist, wenn Gott scheinbar Leiter weiter im Amt lässt und agieren lässt, obwohl doch da so viel Manipulation stattfindet und sie ihre Gemeinden beherrschen. Gott, warum greifst du nicht ein? Warum reagierst du nicht drauf? Warum setzt du die Leiter nicht einfach ab? Gott, wo bist du? Warum lässt du zu, dass die Kirchen und Freikirchen immer mehr verwässern, immer mehr das Kreuz nicht, also in den Hintergrund kommt? Hä, wieso lässt du dich zu? Diese Liberalität, die sich da reinschleicht, auch diese falschen Lehren, gut, die gab es schon immer, klar, dieses Verwässern das Gottes Wort zu verdrehen. Und es hat mich dann darauf gebracht, Gott hat uns schon längst, jetzt speziell auf diese Frage hat er schon längst eine Antwort gegeben. Und zwar sagt Jesus in Matthäus 7, Gott sagt, wie wenn wir diese Frage haben, schau in die Bibel, ich hab schon was geplant. Lies mein Buch doch bis zum Ende und du wirst sehen, meine Gerechtigkeit kommt. Ja, hab Geduld, das sagt Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es krass. Ist eine Warnung, auch an uns, an jeden Einzelnen. Ja, ich möchte da nicht dazugehören. Ich bin der, der sich an dir klammert und der immer wieder die Frage hat, Gott, was gefällt dir nicht? Und dann ist da Buße da. Jeder von uns hat doch, Mann, wir fallen doch. Aber dann stehen wir wieder auf und nehmen die Vergebung an und gehen wieder weiter. Da ist doch, ja, nicht der Gott, der sagt, siehste, jetzt da, wart nur ab, ich nehme nicht alles, sondern sein Herz brennt doch darauf, dass wir uns immer wieder neu ihm unterordnen. Dass wir Raum zur Buße haben, wie es so schön steht. Dass wir auf unsere Knie gehen und sagen, ja, danke, dass ich dein Kind bin. Danke, dass ich in deiner Vergebung leben darf. Ist eigentlich nicht schwierig. Eigentlich. Der fünfte Punkt, Gottes Souveränität anerkennen. Inmitten seiner Nöte klammert sich dieser Habakuk an Gott fest. Und einige von uns heute haben auch ihre Nöte, ja? Vielleicht hast du körperliche Leiden, vielleicht hast du seelische Not, du hast unerträgliche Lebensumstände, vielleicht Sorgen um die Zukunft. Wir haben Nöte, wir haben innerliches Unbehagen, ist noch milder ausgedrückt, wenn wir an das Weltgeschehen denken, so um uns rum. Was passiert mit den Kriegen, mit dem Hunger, den wir sehen? In den Nachrichten, wenn wir andere leiden sehen, wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir vielleicht verdrehte Wahrheiten entdecken, ja, wie vielleicht was berichtet wird, was vielleicht gar nicht so ist, ja, wenn wir den Zeitgeist um uns spüren, wenn wir sehen, wie die Welt zunehmend über Israel denkt, wenn wir Nachrichten über das Leiden von unseren verfolgten Geschwistern bekommen, das macht doch was mit uns. Was machen wir jetzt mit dem? Und wir können vom Habakuk lernen und damit unseren Gott klammern. Und auch wenn du vielleicht heute jetzt genau das Gefühl hast, er hat dich vergessen, Gott, wo bist du? Dann glaub heute ganz neu wieder, er ist Herr der Lage. Er weiß es, er kennt dich, er liebt dich. Er hat's für dich gemacht. Und du wirst die Bedrängnis aushalten. Er hat dir alles gegeben dafür. Wir wissen das aus seinem Wort. Die momentane Bedrängnis ist nur vorübergehend. In 2. Korinther 4, da steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott hat alles unter Kontrolle. Punkt. Er hat's. Glaub's, schluck's. Und auch wenn es oft aussieht, also ich weiß nicht, mir geht es oft so, dass mich könnte dieses Leid erdrücken, diese Nachrichten, die ich sehe, es könnte mich erdrücken und manchmal hat es den Anschein, das Böse hat immer diese Oberhand. Und wir könnten verärgert sein und entmutigt, aber egal was geschieht, immer wieder neu können wir die Entscheidung treffen. Nee, ich lasse mich nicht entmutigen, ich bin geduldig und ich vertraue auf Gott, dass er zu seiner Zeit tut, was er tun wird und das wird gut sein, weil es gerecht ist, weil Gott absolute Gerechtigkeit ist. Und ich habe heute Morgen gelesen im Jesaja, das hat mich so ermutigt, aus Jesaja 43, 1 und 2, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Ja? Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Was lesen wir daraus? Es kommen Fluten. Wir gehen durchs Wasser, vielleicht steht es dir bis zum Hals, aber du wirst nicht ersäufen. Ja, vielleicht verbrennst ja deine Finger, keine Ahnung. Du bist dem Feuer nah, es wird dich nicht versengen, es wird dich nicht verbrennen. Gott hat sein Versprechen gegeben. Der 6. Punkt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, auch Gottes Antwort an dich heute. Das Wichtigste im Leben ist der Glaube an ihn. Und Glaube heißt, ihm zu vertrauen und seinem Wort zu vertrauen. Und nur durch den Glaube an den gekreuzigten und auch an den auferstandenen Jesus, nur dadurch bist du und ich gerecht gesprochen worden. Das ist das Einzige. Und nochmal zurück zu, dass wir das Alte Testament im Neuen finden. Dieser Vers, der steht dreimal im Neuen Testament und jedes Mal bekommt er, je nach Brief, den der Paulus schreibt oder der Hebräerbriefschreiber, eine andere Gewichtung. Beim Römer geht es stark um, wer ist gerecht, wer ist ungerecht. Und da ist die Betonung auf der Gerechte. Beim Galater, da geht es ja um, wie werden wir gerecht? Ja, diese Werksgerechtigkeit, werden wir durch Werke gerecht? Oder ist es wirklich allein der Glaube? Da ist der Schwerpunkt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann im Hebräer geht's um das Leben. Ja, dieser Vers, der steht so kurz vor dem 11. Kapitel. Und im 11. Kapitel lesen wir über diese Glaubenszeugen, ja, die da aufgelistet wird. Das Leben ist es, ja. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Im Leben zeigt sich das, ja, der Glaube. Das fand ich so stark. Wir halten uns an dem Glauben fest und bewahren Gott die Treue, ja. Und wahrer Glaube besteht drin, dass man nicht einmal geglaubt hat, jetzt ist es okay, ich habe mein Leben Jesus übergeben, wird schon, sondern das ist ein immer fortwährender Glaube. Es glauben, das ist aktiv bis an unser Lebensende. Was auch immer geschehen mag, ja, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden, steht in Matthäus. Und lesen wir nicht immer auch, wir machen gerade so parallel ja die Sendschreiben immer mal wieder, da lesen wir doch, halte fest, was du hast, halte durch, Überwinder, seid Überwinder, haltet fest, immer wieder die gleichen Dinge und die gelten für uns heute, halte fest. Sowohl am Anfang, auch am Ende, das beständige Vertrauen einfach auf Christus. Und der letzte Punkt, diese Hoffnung und Freude in der Verheißung, das lässt ihn vollkommen um, ja, diese Antworten von Gott, dieser Ausblick, den lässt Habakuk volle Kanne umdrehen. Es richtet uns auf. Und Caro, du hast vorher wenn wir in sein Angesicht sehen, dann werden wir verwandelt, ja. Das ist doch genau das, was mit Habakuk geschehen ist. Er ist mit seinen Klagen, mit seinen Fragen, mit seiner Verzweiflung, ist er vor Gott gegangen, hat die Nähe gesucht, wusste, ich kann das alles zu Gott bringen, sieht Gottes Angesicht, Gott antwortet ihm und in diesem Moment wird er verwandelt. Er hat nicht eine Entscheidung getroffen, okay, dann jetzt treffe ich eine Entscheidung, dass ich anders denke. Das hat ihn verändert, weil er Gottes Größe gesehen hat, weil er in Kontakt war mit diesem Gott, mit diesem nahen, aber mit diesem mächtigen Herrschergott. Er bekommt einen neuen Blick. Und in der neue evangelische Übersetzung, da steht zu diesem dritten Kapitel als Überschrift, das hat mir so gefallen, da steht, wie Gott die vielen Fragen des Propheten nach Gottes Gerechtigkeit so beantwortet, dass man ihn nur noch loben kann. Genau das ist mit ihm passiert. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, ich will mich freuen über den Gott meines Heils, denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Und was vorher ein Problem war, unüberwindlich, das sieht er als jetzt bewältigt an in der Begegnung mit Gott. Und genau so soll es dir und mir doch auch gehen. Es ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. Nicht der Glaube von jemand anders trägt uns durch. Es ist dein eigener Glaube. Es ist deine eigene Zeit mit Gott. Es ist dein eigenes Wortlesen. Ja, das kann dir, das nimmt dir keiner ab. Die Beziehung zu diesem wunderbaren Vater im Himmel nimmt dir keiner ab. Du bist dafür verantwortlich und wenn dich Fragen quälen, wenn du durch Nöte aufgewühlt bist, dann will dir Gott in seiner Begegnung mit ihm genau diese Ruhe schenken, den er Habakuk gegeben hat. Und das ist mein Gebet wirklich, dass du mitten im Kampf, mitten im Chaos, mitten im Geburtskanal, wo du vielleicht steckst, mitten im Zerbruch, dass du dann sagen kannst, ich habe Heil gefunden. Gott, ich erkenne deine Herrschaft. Dennoch will ich jubeln über dich und mich freuen über dich, der Gott meines Heils. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir dein Wort lesen können. Ich danke dir für den Habakuk. Ich danke dir, dass er zu dir gegangen ist, dass wir von ihm lernen können. Herr, und ich bete für uns, dass wir auch Habakuke werden, dass wir Umklammerer werden an dich, dass wir an dir festhalten, egal was uns begegnet, innerlich und äußerlich, dass wir uns immer wieder neu entscheiden. Wir schauen dich an, wir kommen in deine Nähe, wir werden verwandelt in deinem Angesicht. Und da ist keine Anstrengung, da ist einfach Vertrauen. Da ist dieses Vertrauen der Kinder Gottes und das bete ich für uns. Wir brauchen das, wir brauchen dich, Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du der wohlwollende Gott bist, der uns sucht, der sich freut über Nähe zu uns. Und Herr, das bete ich, dass wirklich eine neue Leidenschaft hier über jeden kommt, der jetzt hier in diesem Saal ist, der zuhört. Eine Leidenschaft für dich, für dein Wort, für Gebet. Herr, wir brauchen das. Wir brauchen die Begegnung mit dir. Nur das kann uns verändern und nur das ist, da sind wir in unserer Bestimmung einfach drin. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der das auch will. Herrlichkeit, Ehre, Lobpreis, Macht, Kraft, alles gehört dir. Wir loben und preisen dich, den Schöpfer von Himmel und Erde, der war, der ist und immer sein wird, der wiederkommen wird. Oh, wir preisen dich. Amen.